Oh, the gated community is where we like to be. Everything's so lovely, oh, our hearts are filled with glee. And when you come to visit, you can stand outside and see what a lovely bunch we are in our gated unity.
Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Hallo, mein Name ist Ramon und ich begrüße euch zur Folge 8 von Stadt, Land, Fluss. Der Podcast kann mit jeder Podcast-App gratis abonniert werden oder auch via Spotify, YouTube oder dem Webplayer auf stadtlandfluss-podcast.com gehört werden. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonnierst du den Podcast am besten in einem Podcatcher und folgst mir zudem auf Instagram oder Blue Sky ganz einfach unter Stadtlandfluss Podcast. In der letzten Folge haben wir uns ja mit informellen Siedlungen am Beispiel von Dharavi in Mumbai befasst. Und auch heute geht es um Städtepolitik. Und zwar erzähle ich nun etwas über sogenannte Gated Communities und dafür reisen wir nach Buenos Aires. Also viel Spaß! Da ich erneut ein Thema der Stadtgeografie behandle, dachte ich mir, dass wir diesmal vielleicht etwas grundlegender starten könnten. Und zwar einfach mal mit der Frage, was ist eine Stadt überhaupt? Und ja, da gibt es leider keine einheitliche Definition, da die Städte auf der Welt ganz unterschiedlich aussehen oder aufgebaut sind. Daher werden Städte meist über typische Merkmale beschrieben. Viele Menschen leben auf engem Raum, Städte sind Zentrum für Wirtschaft und Handel, Verkehrswege treffen in Städte zusammen. Es gibt eine Zentralität, damit ist gemeint, dass die Städte wichtiger als ihr eigenes Gebiet sind, weil sie zum Beispiel Dienstleistungen und Arbeitsplätze für eine ganze Region anbieten. Und das letzte Merkmal ist die Urbanität, also eine Art von städtischer Lebensweise. Und ihr merkt, das sind alles, wie erwähnt, keine eindeutigen Kriterien. Da diese Punkte natürlich je nach Stadt auch unterschiedlich ausgeprägt sein können. Das Politlexikon bietet folgende Definition an. Stadt bezeichnet ein geschlossenes Siedlungsgebiet mit hoher Bebauungsdichte und Bevölkerungszahl, einer entwickelten Sozialstruktur und Arbeitsteilung, das aufgrund seiner wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bedeutung eine gewisse Orientierungsfunktion für das Umland einnimmt. Und das fasst auch die oben genannten Punkte nochmals gut zusammen. Und Städte bieten aus geografischer Sicht natürlich viel Potenzial. Wir können die Städte und Bevölkerungsentwicklung betrachten, Aspekte der Nachhaltigkeit und des Klimawandels oder auch die Bereiche Verkehr und Mobilität. In der letzten sowie dieser Folge steht aber ein anderes Thema im Fokus, nämlich Segregation. Segregation bedeutet, dass bestimmte Gruppen der Bevölkerung innerhalb eines Gebietes, zum Beispiel einer Stadt, räumlich getrennt wohnen und leben. Die Unterteilung kann aufgrund des Einkommens und Vermögens, der Herkunft oder Ethnie, der Religion, der Sprache oder anderen Merkmalen sein. Diese Segregation entsteht aufgrund von politischen Entscheidungen sowie wirtschaftlichen Prozessen. Es kann sowohl sein, dass Menschen von sich aus in bestimmten Bereichen leben wollen, aber es können auch diskriminierende Strukturen dahinter stecken, die so Menschen direkt oder indirekt von gewissen Bereichen ausschließen. Dieser Ausschluss hat dann wiederum Folgen für die Menschen, die da leben. Schlechtere Bildungschancen, höhere Kriminalität, geringeres Kulturangebot und noch vieles mehr. Segregation ist sicherlich etwas, das wir alle kennen. So gibt es auch in kleinen Ortschaften vielleicht einen Sonnenhügel, wo dann die eher besser Verdienenden in ihren Terrassenhäusern wohnen oder einfach ein Stadtteil mit schönen Einfamilienhäuschen, während geringer verdienende Personen dann eher in Stadtteilen wohnen, die durch Wohnblöcke geprägt sind. Mit einer Formel, welche ich jetzt euch einmal erspare, lässt sich dann auch der sogenannte Segregationsindex für eine bestimmte Stadt oder einen bestimmten Bereich berechnen. Der Index gibt also an, wie stark die Trennung von bestimmten Gruppen ist. Ein bisschen älteres Beispiel, das ich gefunden habe, zeigt, dass die Segregation von Niedriglohnempfängern in Deutschland in Frankfurt am größten war. Das heißt, dass in Frankfurt jene Menschen mit einem Niedriglohn am meisten von der restlichen Bevölkerung räumlich getrennt leben. Danach folgen die Städte Leipzig, Berlin und Hamburg. Der Sozialbericht 2024 zeigte zudem auf, dass sich die Armutssegregation zwischen 2013 und 2020 in Ostdeutschland um 6% zugenommen hat, während sie in Süddeutschland um 7% rückgängig war. Ein Beispiel in der Schweiz zeigt, dass die Segregation von AusländerInnen in Bern etwa doppelt so stark ist wie die in Genf. In Lausanne lässt sich zudem beobachten, dass die Segregation von in der Schweiz geborenen AusländerInnen viel stärker ist als von im Ausland geborenen AusländerInnen. Das waren jetzt einfach ein paar Beispiele, um den Prozess der Segregation etwas zu verdeutlichen. Die Dawari-Siedlung, welche ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe, ist natürlich auch ein Musterbeispiel für städtische Segregation. Genauso wie es auch Norddelta ist, welches ich euch heute etwas vorstellen werde. Wir befinden uns nun also in der Hauptstadt Argentiniens, Buenos Aires. Die Stadt liegt in einer trichterförmigen Art von Meeresbucht, der Rio de la Plata. Das könnt ihr auch gut im aktuellen Kapitelbild sehen. Es ist auch der Ort, wo die beiden Flüsse Rio Paraná und Rio Uruguay in den Atlantik münden. Die eigentliche Kernstadt ist die Heimat von gut 3 Millionen EinwohnerInnen. Betrachtet man aber die Metropolregion Gran Buenos Aires, dann leben da etwa ein Drittel der gesamten Bevölkerung des Landes, nämlich 15 bis 18 Millionen Menschen. Daher erstaunt es auch nicht, dass Buenos Aires das kulturelle und industrielle Zentrum des Landes ist. Bei der Vorbereitung dieser Folge fragte ich mich auch, was ich denn sonst noch für argentinische Städte kenne. Und da ist mir ehrlich gesagt nichts eingefallen. Und immerhin gäbe es neben Buenos Aires noch 3 weitere Millionenstädte. Das sind Córdoba, Rosario und Mendoza. Dass mir diese Städte nicht eingefallen sind, zeigt vielleicht auch exemplarisch auf, wie groß der Stellenwert von Buenos Aires innerhalb Argentiniens ist. Buenos Aires entstand Ende des 16. Jahrhunderts und wäre natürlich ein Musterbeispiel zur Analyse einer Planstadt. Vor allem das historische Zentrum ist im typischen Schachbrettmuster angeordnet. Dies geht auf die koloniale Eroberung der Spanier zurück. Wie Studio Einfach in ihrem Video die lateinamerikanische Stadt zusammenfasst.
Die Kolonialherren hatten nämlich eine superklare Vorstellung, wie eine perfekte Stadt auszusehen hat, nämlich geordnet wie ein Schachbrett. Und auf diesem Schachbrett hatte absolut alles und jeder seinen festen Platz. Das war kein Zufall, das war System.
Und dieser Plan war eigentlich total simpel. Im Herzen von allem ein riesiger zentraler Platz, die Plaza Mayor. Von dort gingen alle Straßen ab und zwar im perfekten rechten Winkel. Direkt am Platz, da standen die Symbole der Macht. Die wichtigste Kirche, das Rathaus. Und wer hat wohl direkt darum herum gewohnt? Logisch, die absolute Oberschicht in ihren riesigen Palästen.
Die Regel war also glasklar. Je näher du am Zentrum, am Puls der Macht gewohnt hast, desto reicher und wichtiger warst du. Und je weiter du nach außen kamst, desto ärmer wurden die Leute und desto einfacher ihre Hütten. Ein perfektes soziales Gefälle von innen nach außen. So einfach war die Welt damals geordnet.
Diese extrem starke, ausgeprägte sozioökonomische Segregation gibt es noch bis heute. Während im Norden wohlhabende Viertel dominieren, konzentriert sich die Armut eher im Süden der Stadt. Die informellen Siedlungen werden hier auch Villa Miserias genannt. Die Villa 3 de Juno oder auch Barrio 3 de Juno ist dabei eine der ältesten und bekanntesten informellen Siedlungen in Buenos Aires. Im Gegensatz zu vielen anderen Villas Miserias, die sich am Stadtrand befindet, liegt die Villa 3 de Juno relativ im Zentrum und ist offiziell Teil des Stadtteils Retiro. Wir haben das letzte Mal aber gelernt, dass informelle Siedlungen meist an Ungunsträumen entstehen. Und das ist natürlich auch hier nicht anders. Die Villa 3 de Juno ist umgeben von Hauptstraßen und Bahngleisen. Also ein Ort, der für den formellen Wohnungsmarkt weniger interessant ist. Hier leben auf 32 Hektar rund 27.000 Menschen. Das wäre jetzt natürlich ein super Raumbeispiel, um es mit dem Dharavi-Slum in Mumbai zu vergleichen. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir gehen in den Norden der Stadt. Rund 30 Kilometer nördlich des Zentrums liegt da Norddelta. Norddelta ist eine sogenannte Gated Community. Und der Name sagt eigentlich schon alles. Gated Communities sind geschlossene Wohnkomplexe, die von ihrer Umgebung mit Zäunen oder Mauern abgegrenzt sind. Und im Gegensatz zu den Mias Miseria sind hier Menschen zu Hause, die bisschen etwas in ihrer Geldbörse haben. Ebenso wie die informellen Siedlungen sind auch Gated Communities nichts Neues und gehen auf die Zeit der Industrialisierung zurück. Armenviertel oder Slums sind in dieser Zeit ja in Europa entstanden, da es ein starkes Bevölkerungswachstum in den Städten gab, da viele ArbeiterInnen ihr Glück in den entstandenen Fabriken suchten. Gated Communities war nun die Gegenreaktion der eher wohlhabenden Bevölkerung. Diese zogen sich ab dem 19. Jahrhundert in privaten Wohnanlagen zurück, um sich gegen die Auswirkung der Industrialisierung zu schützen.
Überall schossen Fabriken aus dem Boden und die Städte schrien förmlich nach Arbeitskräften. Und die Leute kamen. Aber nicht nur ein paar. Hunderttausende, am Ende sogar Millionen von Menschen strömten vom Land in die Städte. Sie alle hatten die Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben. Die Städte sind in dieser Zeit förmlich explodiert. Und das Zentrum, das einst so vornehm und geordnet war, verwandelte sich in ein lautes, dreckiges, überfülltes Chaos. Die alten, schicken Wohnhäuser wurden aufgeteilt in winzige Kammern, in denen die neuen Arbeiterfamilien auf engstem Raum lebten. Mitten im Herzen der Stadt entstanden auf einmal Armenviertel. Die alteingesessene Oberschicht, die wollte da einfach nicht mehr sein. Für sie war das Zentrum nur noch Lärm, Gestank und Gedränge. Sie wollten nur noch eins, raus hier, weg aus diesem Chaos. Und das Ergebnis war verrückt. Eine komplette Umkehrung der Verhältnisse. Das Zentrum wurde zum Banken- und Geschäftsviertel, umgeben von Armut. Und die Reichen? Die bauten sich ihre eigenen kleinen Paradiese am Stadtrand, isoliert und abgeschottet in den sogenannten Gated Communities.
Seit dann haben sich die Gated Communities mit der Zeit natürlich verändert und finden sich inzwischen überall auf der Welt. Und besonders oft da, wo es große Vermögensunterschiede in der Bevölkerung gibt. Und was macht jetzt so eine Gated Community aus? Das typischste Merkmal ist wahrscheinlich die klare physische Abgrenzung in Form von Zäunen, Mauern und Toren. Die Gated Communities sind von der Umwelt abgeschottet. Um dies sicherzustellen, gibt es in der Regel auch Zutrittskontrollen. Entweder durch technische Vorrichtungen wie Kameras und elektronische Tore oder durch Wachpersonal an den Eingängen. Was diese Wohnanlagen auch von der restlichen Stadt unterscheidet, ist, dass sie in privater Hand sind. Also die Infrastrukturen wie Straßen, Parks, Spielplätze innerhalb der Anlagen gehören privaten Investoren und nicht der Stadt. Sie sind daher meist auch ausschließlich für die BewohnerInnen und deren Gäste zugänglich. Wenn Gated Communities entstehen, wird also auch immer an sich öffentlicher oder natürlichen Raum privatisiert und so auch Menschen zum Zugang oder Nutzen abgehalten. In der Fachwissenschaft werden die Gated Communities zum Teil in drei Hauptkategorien unterteilt. Es gibt Lifestyle Communities, wo die Freizeitgestaltung im Vordergrund steht. Das können dann Anlagen mit exklusiven Golfplätzen oder Sportanlagen sein oder auch spezielle Siedlungen für SeniorInnen. Wenn es primär darum geht, den sozialen Stand der BewohnerInnen zu festigen und das Wohnen in einer solchen Anlage einen großen Statuswert hat, wird auch von Prestige-Communities gesprochen. Die dritte Kategorie sind dann Security Zone Communities. Hier ist die primäre Motivation der Schutz vor Kriminalität und unliebsamen äußeren Einflüssen. Das ist aber meist eher eine theoretische Unterteilung. Wie da Norddelta reinpasst, schauen wir später auch nochmal an. In Argentinien liegt die Entstehung der ersten Gated Community etwa 80 Jahre zurück. 1930 wurde der Tortugas Country Club in Buenos Aires gegründet. Antonio Maura baute auf einem Grundstück seines Schwiegervaters ein Polofeld, woraus sich dieser exklusive Ort entwickelte. Neben Polo kam dann noch ein Golfkurs dazu, Tennisplätze und weitere Sportfelder. Nur gerade mal 10 Kilometer vom Tortugas Country Club liegt nun Norddelta. Und Norddelta ist nun weit mehr als eine gewöhnliche Gated Community. Nur Delta könnte als Lifestyle-Community verstanden werden. Es gibt ein großes Freizeitangebot sowie viele Sport- und Erholungsflächen. Neben Golfplätzen, Fußball- und Tennisfelder bieten 200 Hektar Seen sogar Segelmöglichkeiten. Ebenso passt aber auch das Merkmal der Prestige-Community. Die BewohnerInnen sehen sich als GewinnerInnen der neuen ökonomischen Realität und nutzen den Wohnort auch, um ihre soziale Position zu festigen. Durch eine etwas höhere Kriminalitätsrate in Buenos Aires spielt aber auch die Sicherheit eine Rolle. Norddelta ist weniger chaotisch und deutlich kontrollierter als die restliche Stadt. Also ist Norddelta eine Security-Community. Naja, Norddelta ist das wohl alles und womöglich noch viel mehr. Während die meisten klassischen Gated Communities relativ überschaubar sind, ist Norddelta rund 16 Quadratkilometer groß und die Heimat von rund 25.000 EinwohnerInnen. Norddelta ist also nicht einfach eine abgeschottete Nachbarschaft, sondern eher eine Stadt in der Stadt. Der Ursprung von Norddelta liegt in den 1970er Jahren. Die Firmen Supergremento und Diopsa kauften rund 1600 Hektar Sumpfland im Luyan-Flussbecken im Norden der Stadt. Man wollte der unkontrollierten Stadtausweitung durch den Bevölkerungsanstieg entgegenwirken. Unter neuen Investoren änderte sich der Plan in den 1990er Jahren dann stark. Das Projekt wurde nun als exklusive Enklave für die Oberschicht vermarktet, also für all jene, die sich von der normalen Bevölkerung abgrenzen wollten. 1999 wurde Norddelta dann offiziell gegründet und die ersten Häuser kamen Ende 2001 auf den Markt. Obwohl genau dann Argentinien mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatte, entwickelte sich Norddelta immer weiter und wurde so ein beliebter Zufluchtsort für wohlhabende Familien aus ganz Buenos Aires. Wie schon erwähnt, sind die Ausmaße des Projekts riesig. 1600 Hektar sind 16 Quadratkilometer und als Referenz die Stadt Aarau ist etwa 13 Quadratkilometer groß. Oder als ein anderes Beispiel, Berlin-Kreuzberg ist gut 10 Quadratkilometer groß. Also Norddelta ist wirklich eine Art von kleiner Privatstadt. Diese ist in 24 unabhängige Wohnviertel unterteilt. Zwar sind all diese Barrios Teil dieser bewachten Anlage, aber auch diese unterscheiden sich von unterschiedlichen Sicherheits- und Zugangskontrollen. Die Wohnviertel unterscheiden sich dann auch durch die vorhandene Infrastruktur, der Lage und so natürlich auch den Immobilien bzw. der Immobilienpreise. Selbst innerhalb dieses Prestigeobjektes gibt es also nochmals Prestige-Wohnviertel, wie jene, welche direkt ans Wasser grenzen. Um diese Seen anzulegen und das ganze Gebiet flutsicher zu machen, waren massive Eingriffe in die Natur notwendig. Da das Gelände ursprünglich Sumpfland war, waren immense Erdbewegungen notwendig, um das Gelände dann bis zu 4 Meter zu erhöhen. Dass Norddelta mehr als eine einfache gewöhnliche Gated Community ist, zeigt aber auch die vorhandene Infrastruktur. Es gibt 5 private Schulen, ein Ableger einer Universität, medizinische Zentren, Einkaufszentren, Kinos, Büroparks sowie umfangreiche Sportanlagen mit Golf- und Fußballplätzen. Schlussendlich soll es den über 25.000 Menschen, die hier leben, an nichts fehlen. Die Ausmaße von Norddelta sind wirklich absurd. Ich würde euch wirklich mal raten, das Ganze mal auf YouTube anzuschauen. Da gibt es unzählige Walking-Videos durch die verschiedenen Barrios oder ihr schaut euch einfach mal via Google Earth das Ganze von oben an. Da sieht man auch gut, wie riesengroß das Areal ist und welche absurden Auswüchse das zum Teil annimmt. Ein Beispiel, was man gut auf den Satellitenbildern sieht, ist die Grenze von der Gated Communities La Comorsa und die Siedlung Las Dunas, welche direkt neben Norddelta liegen. Ein Bild davon seht ihr auch als Kapitelbild. Las Dunas entstand bereits ein paar Jahrzehnte vor Norddelta, da sich viele ArbeiterInnen da niederließen. Der gesamte Vorort Tigre ist heute noch die Heimat vieler PendlerInnen. Und innerhalb von Tigre ist Las Tunas eines der dichtesten besiedelten Viertel. Ob es nun ein geplanter Stadtteil oder doch eine eher informelle Siedlung ist, erschloss sich mir aber nicht ganz. Man kann aber sicher sagen, dass die allgemeine Infrastruktur und auch die Wohnsituation eher bescheiden ist und vor allem Menschen aus unteren sozialen und ökonomischen Schichten in Latunas wohnen. Und als dann Norddelta entstand, hatte das auch Einflüsse auf die BewohnerInnen von Las Tunas. Und diese waren größer als die Zäune und die Mauern, welche nun die beiden Wohnorte voneinander trennen. Dies zeigte sich zum Beispiel bei schweren Regenfällen im Jahr 2013. Norddelta war gut geschützt. Da es aber auf Feuchtgebieten gebaut war, welche Regen aufnehmen könnten, funktionierte das bei bebauten Siedlungen deutlich schlechter. Durch die Mauer sammelte sich dann dieses Wasser in Latunas. Der Guardian schrieb dann in einem Text aus dem Jahr 2016 folgendes. Am 2. April 2013 wachte Matthias Duarte um 3 Uhr morgens auf. Ausnahmsweise war es nicht der Lärm seines Weckers, der ihn weckte, sondern das Geräusch des prasselnden Regens draußen und ein Zimmer, das bis zur Höhe seines Bettes überflutet war. In Panik stürzte Duarte aus seinem Zimmer. Draußen versuchte er und die übrigen Familienmitglieder verzweifelt, die wenigen Habseligkeiten zu retten, die sie noch retten konnten. Ein Nachbar hämmerte gegen die Haustür. «Wir müssen zur Mauer», rief er. «Wir reißen sie ein.» Damit waren dann die Mauern von Norddelta und La Gamorsa gemeint. Die Gated Communities schützen sich so unter anderem eben gegen Hochwasser. Und das funktionierte auch. Die Gated Communities waren geschützt von diesen massiven Regenfällen. Aber diese Mauern führten eben auch dazu, dass sich das Hochwasser auf nicht geschützten Gebieten wie Latunas konzentrierte. Der Text geht dann folgendermaßen weiter. Private Sicherheitskräfte aus La Gamorsa, einer weiteren abgeschlossenen Wohnanlage neben Norddelta, waren darüber informiert worden, dass Bewohner von Latunas versuchten, die Mauer einzureißen und gaben dann Warnschüsse ab. Kurz darauf traf die Provinzpolizei ein und die Menge zerstreute sich. Doch ihr Ziel hatten sie bereits erreicht. Sie hatten ein Loch in die Mauer geschlagen, durch das das Wasser abfließen konnte. Ein Monat gab anschließend einer Zeitung zum Protokoll: Wir haben die Mauer aufgebrochen und 5 Minuten später floss das Hochwasser wieder ab. Nach diesem Vorfall gab es dann auch Proteste von BewohnerInnen von Las Tunas und anderen einfachen Siedlungen. Einerseits über die Folgen der Gated Communities für sie, aber auch an den chaotischen und lückenhaften Rettungsmaßnahmen der Stadt. Der Text hält dann auch fest, dass Überschwemmungen, welche es in den folgenden Jahren noch mehrfach gab, nur eines von vielen Problemen sind. Die zersplitterte Landschaft erschwert zum Beispiel auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder anderen städtischen Infrastruktur. Kritik an diesen exklusiven Gated Communities gibt es vor Ort vor allem von linken Gruppen. Die Medienplattform La Izquierda Diario kritisiert diese privaten Luxusprojekte ganz allgemein. Da der Text auf Spanisch war, hoffe ich, dass ich alles einigermaßen richtig verstanden und übersetzt habe. Sie geben jedenfalls an, dass rund 50% der Fläche von dem Bezirk Tigre von nur 10% der Menschen bewohnt sind, oder anders gesagt, Latunas und Norddelta haben etwa gleich viele EinwohnerInnen, also circa diese 30.000. Während Latunas aber gerade mal 150 Hektar umfasst, nimmt Norddelta mehr als das Zehnfache ein. Und zudem seien die Grundbedürfnisse wie Zugang zu Trinkwasser, Kanalisation, Gesundheitsversorgung in Latunas absolut unzureichend. Und die Stadt würde sich zu wenig für diese ärmeren Siedlungen einsetzen. Neben diesen konkreten Folgen wie das gesteigerte Überschwemmungsrisiko für die benachbarten Wohnviertel sorgen Gated Communities auch sonst für viele Folgen und Auswirkungen. Und diese eigentlich auf allen Ebenen, räumlich, sozial, politisch oder ökologisch. Ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist der Aspekt der städtebaulichen Fragmentierung. Gated Communities führen zu einer territorialen Fragmentierung des urbanen Raums. Oder eventuell einfacher ausgedrückt, zu einer Zerstückelung der Stadt. Gated Communities sind in der Regel ja private Projekte, welche nach eigenen Interessen gebaut werden und wenig auf städteplänerische Interessen Rücksicht nehmen. Diese exklusive und auch abgeschottete Wohnform fördert daher auch die extreme Abhängigkeit von Autos, da Anlagen oft fernab des öffentlichen Verkehrsnetzes liegen. In Buenos Aires führte dies aber auch zu einem gewissen Grad zur Verdrängung des öffentlichen Verkehrs durch den Individualverkehr, was wiederum einkommensschwächere Schichten ohne Pkw von bestimmten städtischen Funktionen ausschließen kann. Durch die Privatisierung wird zudem potenzieller oder auch aktuell öffentlicher Raum der Zugänglichkeit der Bevölkerung entzogen. Die Stadt ist also nicht mehr gleichermaßen für alle da. Ein zweiter großer Punkt sind die sozialen Auswirkungen und die Segregation an sich. Diese extreme Segregation führt zu einer immer stärkeren Dualisierung der Gesellschaft, also dass sich immer mehr zwei extreme Gegensätze bilden. Die reiche, privilegierte Bevölkerung in gated communities und die arme, vernachlässigte Bevölkerung in anderen Stadtteilen. Obwohl wohlhabende gated communities und arme informelle Siedlungen oft direkt aneinander grenzen, verhindern Mauern und Zäune jegliche soziale Interaktion. Man wird somit praktisch gezwungen, sich ausschließlich in der eigenen Bubble aufzuhalten. Diese bauliche Trennung kann zu einem verstärkten Bewusstsein der Differenzen zwischen dem Wir und den anderen führen, was längerfristig durchaus zu sozialen Spannungen und Konflikten in einer Stadt führen kann. Es gibt zudem die These, dass Kinder, die ausschließlich hinter Mauern, also in einer solchen exklusiven Gated Community aufwachsen, nur das Leben in einer unrealen Realität kennen und dann Schwierigkeit hätten, sich in einer offenen, heterogenen Stadt zurechtzufinden. Und als dritter Punkt fasse ich mal noch diverse ökonomische, ökologische und politische Folgen zusammen. Gated Communities funktionieren zu einem gewissen Grad autark. Sie haben eigene Regeln und eigene Werte und können so die Funktion als private Regierung übernehmen, was die Rolle der eigentlichen Stadt oder des eigentlichen Staates maßgeblich schwächen kann. Wieso sollten sich die BewohnerInnen sich um das Leben der anderen außerhalb ihrer Community kümmern? Das zeigt sich auch, dass viele BewohnerInnen es extrem kritisch sehen, Steuern zu zahlen, da sie ja selber gar keine öffentlichen Dienstleistungen in Anspruch nehmen würden. Durch die Ausbreitung und Zunahme wird zudem, wie schon mehrfach angesprochen, einfach eine städtische Stadtplanung verunmöglicht. Private Investoren agieren aufgrund von Kapitalinteressen und nicht nach einem möglichen Gemeindewohl. Dabei wird auch wenig Rücksicht auf die Umwelt genommen. Dass für Norddelta Sumpfland aufgeschüttet wurde, habe ich ja nun schon mehrfach gesagt. Das störte den Wasserhaushalt des gesamten Feuchtgebietes des Lujanflusses und sorgte durch die Erhebung für ein höheres Überschwemmungsrisiko der niedrig gelegenen Nachbarsvierten. Die großflächige Bebauung von zuvor nicht genutztem Naturraum zerstörte zudem natürliche Lebensräume und führte zum Verlust von Biodiversität. Und dabei sind auch nicht alle Folgen immer abzuschätzen. So mussten sich die BewohnerInnen von Norddelta unter anderem im Jahr 2021 mit einer in Anführungszeichen Invasion von Capybaras herumschlagen. Diese Tiere lebten natürlich schon vor dem Baum von Norddelta in diesem Gebiet. Auf sie Rücksicht genommen wurde aber nichts. Und ja, dann waren die BewohnerInnen dann plötzlich vererkend, dass diese Capybaras sich in ihren Gärten vergnügten. Immerhin hat inzwischen ein Gerichtsurteil den Schutz der Capybaras gestärkt. Die Richter warnten davor, dass ohne klare Grenzen das Ökosystem und die Tierarten irreversibel geschädigt würden. Die Siedlung muss sich künftig deshalb an die natürlichen Bedingungen des Feuchtgebietes anpassen. So, ich versuche euch nochmal die wichtigsten Punkte zum Thema Segregation, Gated Communities und Norddelta zusammenzufassen. Segregation beschreibt die räumliche und soziale Trennung von Bevölkerungsgruppen, oft entlang von Einkommen, Herkunft oder sozialen Status. Diese Trennung entsteht durch wirtschaftliche Ungleichheit, politische Entscheidungen oder auch bewusste Diskriminierung. Dadurch entwickeln sich Viertel mit sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen und Möglichkeiten. Segregation findet wohl in allen Städten statt, nur ist sie mal kleiner oder größer. Gated Communities sind nun eine besondere Form dieser Segregation, bei der wohlhabenden Gruppen sich bewusst in abgeschlossene, bewachte Wohnanlagen zurückziehen. Aufgrund von Sicherheitsüberlegungen oder auch aufgrund des Prestiges. Gated Communities verstärken so die sozialen Abgrenzungen nach außen. So wird die Trennung zwischen privilegierten und wenig privilegierten Bevölkerungsgruppen weiter vertieft. Norddelta ist nur ein Beispiel einer solchen Gated Community, wobei die Ausmaße von Norddelta gigantisch sind und daher schon von einer eigenen kleinen Privatstadt gesprochen werden kann. Durch die Größe und die Lage in einem Sumpfgebiet führte der Bau zu massiven Umwelteingriffen, was sich nicht zuletzt bei den Überschwemmungen in den daneben gelegenen ärmeren Wohnvierteln oder der Invasion der Capybaras zeigte. Das sind jedenfalls die Punkte, die mir bei der Erarbeitung dieser Folgen hängen geblieben sind. Gab es für euch etwas anderes Überraschendes oder was ihr nicht gewusst habt, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben oder einfach in den Kommentaren auf Instagram oder Blue Sky da lassen. Inhaltlich war das es jetzt aber für diese Folge. Viel geholfen hat mir dieses Mal eine Diplomarbeit von Anna Reit mit dem Titel «Sozialräumliche Segregation und private Urbanisierung in Buenos Aires». Wer sich dafür noch mehr interessierte, man findet diese Arbeit mit einer einfachen Online-Suche und sie kann auf der Seite der Uni Wien auch einfach kostenlos heruntergeladen werden. Wer sich allgemein mehr für die Geschichte der Stadtgeografie interessiert, dem oder der, seien mal wieder zwei Folgen des Geonauten-Podcasts empfohlen. In den Folgen 46 und 48 arbeiten sie in die verschiedenen Epochen von Städten und Städtebau auf, also da könnt ihr sehr gerne mal reinhören. Wer sich noch mehr für die Folgen von Städteplanung interessiert, dann kann ich euch noch die Episode 9 von Grautöne empfehlen. Da spricht unter anderem André Holm über die Gentrifizierung und soziale Segregation. Den Podcast findet ihr wie immer in einem Podcatcher oder auch auf YouTube. Und ja, einen YouTube-Tipp habe ich dieses Mal nicht für euch, dafür noch eine kleine Romanempfehlung. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich leider nicht dazu gekommen bin, dieses Buch zu lesen. Der Roman Lärm und Wälder handelt vom Angst- und Überlebensmodellen in Gated Communities. Und zwar nicht einfach in irgendeiner Gated Community, sondern eben in Norddelta in Buenos Aires. Vielleicht schaffe ich es ja, diesen Roman dann in meinen nächsten Ferien zu lesen. Oder falls ihr den schon gelesen habt, könnt ihr mal schreiben, ob sich der lohnt. So, da sind jetzt aber genug der Infos und Tipps, sie zum Zeit zum Schluss zu machen. Wie immer nochmals den Hinweis, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn auch auf allen möglichen Plattformen eine kleine Bewertung dalasst, Stadtlandfluss auf Instagram oder Blue Sky folgt und gerne nicht auch den Podcast an eure Familien, Freunde, ArbeitskollegInnen oder wen auch immer weiterempfehlt. Fragen, Kritik, Feedback oder auch Themen, Vorschläge oder Wünsche könnt ihr mir gerne via Social Media zukommen lassen oder ganz einfach per Mail an stadtlandflusspodcast, alles aneinander geschrieben, @gmail.com. Und nachdem wir uns nun zweimal mit Themen der Stadtgeografie auseinandergesetzt haben, kann ich euch schon versprechen, dass es nächsten Monat sicher wieder mal um ein ganz anderes Thema geht. Also freut euch jetzt schon auf unsere nächste digitale Exkursion. Diese Folge wurde im April im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.